Deutschlandfunk Kultur. Tacheles.
Mit Alexander Moritz, herzlich willkommen. Vor 2 Wochen ist der schwarze US-Amerikaner George Floyd bei einem brutalen Polizeieinsatz in Minneapolis gestorben. Der letzte Fall in einer beschämenden Reihe von offenbar rassistisch motivierten Polizeieinsätzen in den USA. Proteste gegen solche rassistische Polizeigewalt, die gibt es seit Jahren immer wieder. Doch diesmal ist etwas anders. Die Demonstrationen haben inzwischen die gesamten USA erfasst. Die größten Unruhen seit den 60er Jahren sind das wohl. Wird sich nun also endlich etwas ändern? Und was bedeuten diese Proteste in den USA für schwarze Menschen hier in Deutschland? Darum soll es heute gehen in Tacheles. Und darüber möchte ich sprechen mit der Kommunikationswissenschaftlerin und Soziologin Natasha Kelly. Forschungsschwerpunkte Postkolonialismus und Feminismus. Schön, dass Sie hier im Studio sind.
Hallo.
Der ehemalige US-Präsident Barack Obama, der hat diese Woche gesagt in einer Videobotschaft, die massiven Proteste, die wir gerade in den USA sehen, die seien auch eine Chance für die US-Gesellschaft, nämlich, dass sich weiße Menschen bewusst werden, wie verheerend Rassismus eigentlich ist. Und Obama sagt auch, dass da gerade vor allen Dingen auch viele jüngere Menschen und nicht nur schwarze Menschen mit auf die Straße gehen. Das gibt ihm Hoffnung, dass sich nun tatsächlich etwas verändert in der amerikanischen Gesellschaft. Teilen Sie diese Hoffnung?
Ich glaube, dasselbe gilt für Deutschland auch, ja. Ich teile seine Meinung, absolut. Und wenn wir es nicht versäumen, Rassismus vernünftig aufzuarbeiten und zu thematisieren, dann verpassen wir die Chance, ja.
Also das ist jetzt auch so ein Moment in der Geschichte, wo sich möglicherweise der Weg des Landes USA entscheiden könnte, wie diese Gesellschaft sich weiterentwickelt. Aber Sie haben auch angesprochen, Deutschland trifft das ja genauso eigentlich.
Auf Deutschland trifft das genauso zu, ja. Unabhängig davon, dass wir natürlich sowieso in einem Abhängigkeitsverhältnis zu den USA stehen. Und wenn wir uns auf die Geschichte, die schwarze Geschichte beziehen, ist das Weltgeschichte gewesen. Alles, was in der Bürgerinnenrechtsbewegung damals passiert ist, hatte Einfluss auf die ganze Welt. Und da dürfen wir die Augen nicht vor verschließen. Alles, was da entschieden wird, wird unser Leben hier jetzt auch beeinflussen. Definitiv.
Dann mit diesem Gedanken im Hinterkopf bleiben wir doch noch mal ganz kurz in den USA. Wir haben dieses Bild gesehen, dieses schreckliche Bild, das Knie eines weißen Polizisten auf dem Nacken eines schwarzen Mannes, ein minutenlanger Todeskampf. Was sagt das über eine Gesellschaft aus, wenn es erst so ein starkes Bild braucht, um Rassismus überhaupt als Problem zu erkennen?
Ich muss das wieder auf den deutschen Kontext ziehen, weil auch diese Bilder in Deutschland gezeigt wurden. Aber was ich wichtig finde, so furchtbar diese Bilder auch sind, und es war für jeden schwarzen Menschen retraumatisierend, diese Bilder zu sehen, dürfen wir nicht aus dem Blick verlieren, dass wirklich kurz vorher der Fall im Central Park passiert ist mit Amy Cooper. Und ich glaube, dass wir diese beiden Bilder und wie sie medial vermittelt wurden, zusammen im Kontext verstehen müssen. Auf der einen Seite haben wir Amy Cooper, die zeigt, wie White Supremacy funktioniert. Sie hatte schon fast performt, ja, diese jahrhundertalte Geschichte. Will einen schwarzen Mann im Central Park anzeigen dafür, dass er sie darum bittet, ihr Hund anzuleinen, was im Central Park in New York sowieso Pflicht ist. Sie daraufhin ihn bedroht und sagt, du hast mir gar nichts zu sagen, ich rufe jetzt die Polizei und sage, dass sie von einem schwarzen Mann bedroht wird. Kurze Zeit später, also ich glaube, das war innerhalb von 24 Stunden, gingen die Bilder von George Floyd um die Welt. Und da hatten wir die Kehrseite der Medaille, weil was wir eben nicht vergessen dürfen, ist, dass White Supremacy und rassistische Unterdrückung zwei Seiten derselben Medaille sind. Und mit diesen Images, die um die Welt gingen, wurde das so offengelegt wie nie zuvor. Und ich glaube, das erklärt ein Stück weit die Wirkung, die es auch hier in Deutschland gehabt hat. Also es hat im Prinzip die unsichtbare Dimension des Rassismus sichtbar gemacht, die unsichtbare Dimension des Weißseins sichtbar gemacht. Wenn wir immer über Rassismus reden, reden wir immer über Schwarze, und wir haben es ja jetzt im Fall von Maischberger gesehen, auch gerne ohne Schwarze, ja. Aber es wird nie auch mitgedacht, dass natürlich es auch Weißsein und eine Geschichte des Weißseins gibt, die ganz eng zusammengeht mit rassistischer Unterdrückung. Und das, was wir in dem Video von Amy Cooper gesehen haben, war, wie Weißsein in dem rassistischen System funktioniert. Das, was sonst immer ausgeblendet bleibt, nämlich die weiße Position, die Täterinnenposition im Kontext von Rassismus, ist durch ihr Verhalten, durch dieses Video schon um die Welt gegangen. Das, was immer weiße Menschen immer gerne leugnen, weil sie es selbst nicht sehen, weil es Teil ihres blinden Fleckes ist. Und das hat meiner Meinung nach zu einer größeren Wirkung, einer extremeren Wirkung dieses Falls geführt, weil plötzlich weiß sein und sichtbar wird für Weiße. Das ist ja das, was wir ja schon seit Jahrhunderten sagen. Ja, aber es wird ja gar nicht gehört. Aber jetzt wurde es gesehen. Es wurde performt Amy Cooper.
Dass das Weißsein die Kehrseite ist, wie Sie sagen, der gleichen Medaille, die dann rassistische Diskriminierung zur Folge hat und dass sich das gegenseitig bedingt, wenn ich das jetzt richtig
wiedergebe. Richtig, es bedingt sich gegenseitig, natürlich. Es braucht immer Opfer-Täter.
Trotzdem ist es ja, wenn wir jetzt wieder mal auf die deutsche Perspektive gucken, der Mehrheitsgesellschaft hier, die nun mal weiß ist, die ist möglicherweise so, man guckt auf die USA, man sieht, was dort geschieht, sieht rassistische Gewalt und sagt, schlimm. Aber in Deutschland haben wir das Problem ja eigentlich nicht, weil es hier nicht so viele schwarze Menschen sichtbar gibt, vermeintlich. Glauben Sie, dass schwarze Menschen in den USA stärker mit Rassismus konfrontiert werden als hier in Deutschland? Oder ist das eine völlig falsche Annahme?
Ich glaube, dass Ihre Argumentation, da steckt ein Denkfehler drin. Da muss ich zurück, ja. Es ist nicht ohne Grund, dass es hier nicht so viele, zahlenmäßig so viele schwarze Menschen gibt. Das ist ja Teil der Geschichte des Rassismus in Deutschland. Um das wirklich versuchen, kurz zu fassen, eine Chronologie aufzubauen. Deutschland verlor nach dem Ersten Weltkrieg seine Kolonien. Die Menschen aus den Kolonien, aus den verschiedenen afrikanischen Kolonien, die zu einer Vielzahl in Deutschland gelebt haben, wurden mit deportiert. Kamerun ging an Frankreich, alle Menschen, schwarze Menschen aus Kamerun wurden nach Frankreich deportiert und so weiter und so fort. Dann gehen wir weiter, der Zweite Weltkrieg. Die noch verbliebenen schwarzen Menschen sind auch Opfer des Nationalsozialismus gewesen oder viele in die USA geflohen. Dann gehen wir weiter, die Nachkriegszeit. Die Soldaten beispielsweise, schwarze US-amerikanische Soldaten, die mit weißen Frauen Kinder gekriegt haben. Diese Kinder, schwarze Kinder, wurden zwangsadoptiert in die USA. Wir gehen weiter bis in Mauerfall. Jetzt haben wir die Vereinigung Ost-West. In Ostdeutschland befinden sich viele schwarze Menschen aus verschiedenen unterschiedlichen afrikanischen, kommunistischen oder ehemals kommunistischen Ländern. Auch sie wurden deportiert nach dem Mauerfall. Es gab keine Einbürgerung dieser Menschen. Bis hin zur Gegenwart, dass schwarze Körper im Mittelmeer zum Ertrinken
gelassen werden.
Ganz genau. Es hat eine Geschichte, warum Deutschland als weiß imaginiert wird. Es ist kein Zufall. Wir müssen anfangen, die Dinge faktisch zu sehen und nicht als gegebene Tatsache, von der aus wir dann starten, sondern wir müssen uns mal die Frage stellen, wie kommen diese Konventionalisierungen, diese Naturalisierung, diese Normalisierungen, die dann letzten Endes unsere Normalvorstellung von Deutsch als weiß überhaupt zustande? Und dann sind wir schon in einer strukturellen Debatte zu Rassismus drin. Und diese Debatten müssen wir führen in Deutschland mit Fakten. Ja? Es ist gut und wichtig, dass wir uns mitteilen und alle wollen wissen, wie wir uns gerade fühlen und ach, diese Betroffenheit. Ja, Erfahrungswissen ist wichtig. Es ist wichtig, sich mitzuteilen. Aber wenn wir es schaffen, diese emotionale Distanz einzuhalten, dann können wir auch über die Fakten sprechen. Und diese Debatte fehlt mir in diesem Land.
Eine der Fakten, die Menschen wie Sie, die sich eben wissenschaftlich mit Rassismus auseinandersetzen, immer wieder betonen, das ist ja, dass Rassismus eben nicht nur etwas Individuelles ist, also der Neonazi, der eine schwarze Person verprügelt oder sogar tötet, sondern dass es auch eine strukturelle Ebene von Rassismus gibt, die dafür sorgt, dass schwarze Menschen zum Beispiel nicht so ernst genommen werden, dass sie in bestimmte Positionen gar nicht erst kommen, weil sie in Bewerbungsgesprächen nicht eingeladen werden und so weiter. Haben Sie das Gefühl, dass dieser Hinweis auf strukturellen Rassismus in Deutschland von Seiten der Politik ernst genug genommen wird?
Es wird gar nicht verstanden. Bleiben wir bei dem Beispiel der Geschichte des Weißseins in Deutschland. Warum weiß als Deutsch imaginiert wird, geht ja damit einher oder führt ja dazu, dass schwarze Menschen hier als Fremde gelesen werden. Obwohl viele Familien seit vielen Generationen schon in Deutschland leben. Das reicht bis zur Kolonialzeit zurück, einige Familiengeschichten. Also da sind wir jenseits zweiter oder dritter Generation. Und wenn wir nicht anfangen, die zu verstehen, dass dann im Prinzip die Kontinuität dieser Vorstellung sich in Gesellschaft einschreibt, das ist ja, was die Strukturen schafft, ja, können wir ja gar keine Debatte auf einer strukturellen Ebene führen. Und dieses Verständnis fehlt meiner Meinung nach. Warum wir von einer individuellen Ebene in den vor allem politischen und öffentlichen Debatten auf einer strukturellen Debatte müssen, wenn das Ziel ist, die Struktur zu verändern. Wir verändern Strukturen nicht, indem wir auf der Mikroebene irgendwie ein paar Sachen justieren oder eine Quote einführen, dass dann irgendwie plötzlich ein paar mehr schwarze Menschen tokenisiert werden. Nein, wir müssen die Debatte auf einer strukturellen Ebene führen. Das heißt, dass wir Rassismus auch als Struktur, das heißt als historisch gewachsene Kontinuität einer lange andauernden rassistischen Ideologie lernen müssen zu verstehen.
Im öffentlichen Diskurs in Deutschland ist es ja so, dass Rassismus auf jeden Fall als Problem beschrieben wird. Und es gibt ja zumindest auch Versuche auf der strukturellen Ebene, rassistische Diskriminierung zu verhindern. Gestern ist in Berlin ein neues Integrationsgesetz verabschiedet worden, das eben auch Einzelpersonen die Möglichkeit gibt, gegen Behörden zu klagen, wenn sie sich diskriminiert fühlen, unter anderem aufgrund vermuteter rassistischer Diskriminierung. Und ein anderes Beispiel, das ja immer wieder ins Feld geführt wird, ist Polizeipraxis, Racial Profiling, also dass Polizistinnen und Polizisten gezielt schwarze Personen kontrollieren. Da gab es vor einigen Jahren schon ein Urteil zu, das gesagt hat, dass diese Praxis verstößt ganz klar gegen das Grundgesetz, weil die Menschenrechte nicht eingehalten werden. Also da gibt es eigentlich, also auch auf der strukturellen Ebene, einen Widerspruch.
Also erstmal muss ich dazu sagen, ich habe die Pressemitteilung heute Morgen gelesen bezüglich des Antidiskriminierungsgesetzes bzw. des Landes Berlin, also Berlin als erstes Land, der es einführt. Es war ein jahrelanger Prozess. Also ich möchte nicht, dass es jetzt irgendwie verstanden wird, George Floyd stirbt und Berlin reagiert mit einem Landesgesetz gegen Antidiskriminierung. So lief die Nummer ja auch nicht, sondern es war jahrelange harte Arbeit von schwarzen Organisationen, die sich wie lange mit dem Senat auseinandersetzen musste. Und traurige Realität ist, dass erst George Floyd sterben muss, bis dieses Gesetz verabschiedet wird. Ja, das ist unsere bittere Realität.
Wobei es wahrscheinlich auch verabschiedet worden wäre, wenn es jetzt diesen Todesfall nicht gegeben hätte. Also diesen Zusammenhang würde ich jetzt mal anzweifeln.
Hätte, hätte, Fahrradkette.
Ich glaube, was vielen weißen Personen nicht so klar ist und was sie jetzt im Zuge der Debatte vielleicht hoffentlich auch lernen, ist eben, wie sehr sie selber in rassistische Strukturen involviert sind. Das ist dieses sogenannte White Privilege, dass man als weißer Mensch gar nicht merkt, was man für Vorteile genießt in dieser Welt, nur allein dadurch, dass man weiß ist. Glauben Sie, dass sich das jetzt im Zuge der Diskussionen ändern könnte, verbessern könnte, ein Bewusstsein entstehen könnte?
Wenn weiße Menschen ihre Abwehrstrategien niederlegen, ja. Das ist nämlich auch eine typische Reaktion in sämtlichen Rassismusdebatten. Ja, aber ich will nicht als weißer Mann markiert werden oder ich sehe keine Farbe, für mich sind alle Menschen gleich. Also da sind schon ganze Bücher mit gefüllt worden, alleine mit den Abwehrstrategien.
Also ja? Zu sagen, man selber ist natürlich kein Rassist.
Genau, man selber, wir sind doch Humanisten und dann kommt die Menschheitsgeschichte und. Ja, also, aber so kommen wir ja nicht weiter in der Debatte, weil wir haben uns ja nicht selbst markiert. Ja, wir haben uns nicht selbst gestohlen aus Afrika, wir haben uns nicht auf die Schiffe gesetzt, wir sind nicht rübergesegelt und haben gesagt, versklav mich. Ja, also so ist die Geschichte ja nicht gelaufen. Und wir tragen alle eine historische Verantwortung und auch Deutschland trägt im Kontext von Kolonialismus eine historische Verantwortung. Und es ist nicht genug getan zu sagen, okay, nach dem Ersten Weltkrieg haben wir diese Kolonien verloren und deswegen hat das jetzt nichts mehr mit uns zu tun. Weil es schreibt sich ja eben nicht nur auf einer zwischenmenschlichen, sprich Mikroebene ein, sondern es schreibt sich ein in Sprache. Wie es sich widerspiegelt im Form von Alltagsrassismus, sprich auf der sozialen Ebene, wenn ich einen Job will, dass ich nur bestimmte Jobs kriege, wie sich das in Institutionen widerspiegelt, das Beispiel von Racial Profiling hatten wir, aber auch in Universitäten. Warum gibt es keine Forschung zu Rassismus in Deutschland? Es gibt keine Forschung zu, keine offizielle Forschung. Wir müssen immer über irgendwelche Umwege gehen, durch irgendwelche Nebentüren, wenn wir zu Rassismus forschen wollen.
Es gibt zum Beispiel historische Ansätze, Kolonialismusforschung.
Kolonialismusforschung gibt es auch nicht. Postkolonialismus müsste es geben. Dann würde ich ein bisschen, kämen wir der Sache ein bisschen näher, ja. Und wenn dann Forschung gemacht wird wie Afrikanistik oder so, ja, dann ist es aus einer eurozentrischen Perspektive von weißen Personen, die sich selbst wieder aus der Analyse rausnehmen, wenn sie dann über Afrika diskutieren. Ja, oder wir haben die weiße Perspektive auf Kolonialismus. Wir brauchen mehr Perspektivität. Ja, es heißt nicht, dass es diese Perspektiven nicht geben soll, aber die können nebeneinander stehen und es ist wichtig, dass sie nebeneinander stehen, weil wir haben verwobene Geschichten. Und momentan haben wir das Problem in Deutschland aber, dass wir eine Monogeschichte haben. Ja, wie Geschichte in Deutschland erzählt wird, es ist eine weiße Individualerzählung, ja, aus die wir sowieso jedes Mal dann rausfallen, obwohl wir gleichzeitig benutzt werden, um diese Geschichten zu erzählen. Wir werden ja objektifiziert. Ohne Afrika kein Europa.
Also die Beziehungen zwischen Afrika und Europa, die kolonialen Beziehungen, wären aus Ihrer Sicht viel zu wenig durchdrungen und irgendwie sich präsent gemacht von der weißen Bevölkerung.
Aus schwarzer Perspektive. Das ist ganz wichtig. Ich brauche keinen weißen Mann, der mir erzählt, was es bedeutet, eine schwarze Frau in Deutschland zu sein. Das brauche ich nicht. Und das brauchen meine Kinder nicht, meine Töchter nicht, meine Schwestern nicht. Wir brauchen das nicht. Wir brauchen Repräsentation auf allen Ebenen dieser Gesellschaft. In der Wissenschaft, in den Medien, bei der Polizei, in der Politik, überall. Ja, und immer diese Ausrede zu hören, oh, hier wohnen aber nicht so viele schwarze Menschen. Ja, dann nochmal zurück in die Geschichtsbücher. Warum leben hier nicht so viele schwarze Menschen? Ja.
Sie hören Tacheles im Deutschlandfunk Kultur, heute mit der Kommunikationssoziologin Natasha Kelly. Thema, was die Proteste in den USA für die Rassismusdebatte in Deutschland bedeuten. Im Zuge der Proteste in den USA gibt es ja auch in Deutschland Solidaritätsdemonstrationen. Heute am Samstag sind Demonstrationen angemeldet, zum Beispiel in München, Düsseldorf, Hamburg, Köln, über Deutschland verteilt. Welche Rolle spielen diese Solidaritätsdemos, wo ja eben auch viele weiße Deutsche hingehen?
Demonstrationsrecht hängt ja ganz eng mit der Meinungsfreiheit zusammen und da sind wir auf der Debatte der Menschenrechte. Dann sind wir ja auf einer Menschenrechtsebene unterwegs. Und das wiederum geht Hand in Hand mit Schutz vor Diskriminierung, was auch ein Menschenrecht ist. Ja, das dürfen wir ja nicht vergessen. Eigentlich das, was wir hier die ganze Zeit machen, sind Menschenrechte zu debattieren, was eigentlich ein absolutes No-Go ist.
Weil man sie gar nicht in Frage stellen sollte.
Ganz genau. In einer demokratischen Gesellschaft, die sich als Demokratie jedes Mal an die Fahne schreibt, diskutieren wir hier über Menschenrechte. Ja? Und ich, für mich ist es eigentlich verdammt traurig zu sehen, dass bei der letzten Demo in einer Stadt wie Berlin mit seiner Kolonialgeschichte, mit seiner nationalsozialistischen Geschichte, mit seiner rassistischen Wendegeschichte, ja, es lediglich von 3 Millionen Menschen knapp 2000 Menschen auf die Straße geschafft haben, nicht mal 1%. Shame on you, Berlin. Ja? Ich hätte erwartet, dass mindestens 1 Million Menschen aufstehen und wirklich Nein sagen zu Rassismus. Das ist das, was ich erwarte. Und wenn das erreicht ist, ja, dann sind wir unser Ziel ein bisschen näher gekommen. Vorher nicht.
Es gibt ja auch, wie ich das wahrgenommen habe in den letzten Wochen, innerhalb der Schwarzen und People of Color Community einen etwas zwiespältigen Blick auf die Solidaritätsaktionen, die wir zum Beispiel diese Woche auf Instagram gesehen haben, wo sehr viele Leute einfach nur ein schwarzes Foto gepostet haben. Und das haben auch viele weiße Menschen gemacht. Und das haben aber nicht alle in der schwarzen Community unbedingt als Solidarität und Unterstützung wahrgenommen. Wie stehen Sie dazu?
Diese schwarze Kachelgeschichte ist wirklich umstritten. Aber wenn wir mal von diesem Beispiel runtergehen, weil bis das irgendwie ich jetzt hier erklärt habe, was da los war. Aber ich glaube, insgesamt zeigt sich ja tatsächlich, gerade in den sozialen Medien kommt viel Solidarität von auch weißen Menschen. Was ja gut ist. Ja, und ich finde auch wünschenswert ist, in einer, eigentlich wünschenswert ist zu wenig, eigentlich eingefordert wird von mir, ja, und glaube ich vielen anderen aus der Community, dass das passiert. Aber, und jetzt sind wir wieder bei den Strukturen. Was ist die Motivation dahinter? Ja, erfolgt das nur aus einer Empathie heraus? Das ist zu wenig. Ja. Ja, uns berühren diese Fälle. Ja, wir haben gesehen, wie George Floyd vor unseren Augen stirbt. Ja, und natürlich berührt einem das auch. Ja, aber es braucht mehr Aktion, weil das Problem liegt in den Strukturen. Ich wiederhole mich ständig, was diese Strukturen angeht. Und es reicht nicht einfach mal einen schwarzen Balken zu posten oder mal auf einer Demo zu gehen und ein Schild hochzuhalten, sondern es ist doch entscheidend, dass der Widerstand kontinuierlich bleibt. Wenn wir nämlich uns auch die Geschichte des Rassismus ansehen, die Geschichte des Widerstandes war auch immer kontinuierlich. Die ist ja nie abgebrochen, nur haben Weiße das Privileg gehabt, sich nicht daran zu beteiligen. Jetzt ist der Fall, wie ich versucht habe, eingangs zu schildern, etwas anderes. Und sie können sich ja gar nicht mehr rausnehmen, weil Weißsein plötzlich durch Amy Cooper sichtbar geworden ist für die Welt. Ja? Und da steht doch eine ganz andere Verantwortung eines jeden einzelnen weißen Menschen, der sich als Humanist versteht und der auch wirklich alle Menschen gleich sieht, steht doch eine andere Verantwortung dahinter, auch in sich zu schauen. Ja, warte mal, wenn Rassismus strukturell ist, was hat das eigentlich mit mir gemacht? Ja, wie beeinflusst das mein Handeln? Wie beeinflusst es meine Argumentation in bestimmten Debatten? Wie beeinflusst es aber auch, wie ich bestimmte Menschen sehe? Und da sind wir wieder bei Racial Profiling und der Polizei. Ja, dass automatisch diese eingeschriebenen Mechanismen, die aus einer rassistischen, kolonialen Ideologie stammen, heute wie ein Motor den Rassismus am Leben halten.
Also das, was da ja auch drin mitschwingt, ist der ganz klare Appell, die Aufgabe an weiße Menschen, sich mit Rassismus, mit dem sie aufgewachsen sind, den sie internalisiert haben, auseinanderzusetzen. Das ist etwas, was weiße Menschen tun müssten.
Ja, und zwar jeden Tag und nicht nur mit einem Post bei Social Media, Instagram, Facebook oder wie auch immer die Sachen heute heißen. Kommt da gar nicht mehr mit, was es alles gibt. Ja, das ist nicht genug. Nimm vor allem den Protest mit auf die Straße. Und da sind wir wieder bei den Demos, weil natürlich gewisse Menschen auch, glaube ich, die Schlagkraft, gerade die Politiker, die Medien, die Schlagkraft der Social Media gerade sehr unterschätzen.
Ja. Das wäre auch noch ein Punkt, eine Beobachtung, die ich gemacht habe in den letzten Jahren, also nicht erst jetzt nach dem Todesfall von George Floyd, sondern in den gesamten letzten Jahren, ist ja, dass diese Stimmen auch in Deutschland lauter werden. Die Stimmen von schwarzen Menschen, von People of Color durch soziale Netzwerke, aber zum Beispiel auch durch Podcasts. Da gibt es eine ganze Gemeinschaft von Podcasterinnen und Podcastern, die eben bestimmte Communities hörbar machen. Es gibt Bücher, die dazu erschienen sind, um nur zwei zu nennen. Alice Hasters, was weiße Menschen nicht über Rassismus hören wollen, aber wissen sollten, und Tupoka Ogette mit Exit Racism, die im Prinzip ja auch weißen Menschen die Anleitung gibt, so könnt ihr euch eures eigenen Rassismus bewusst werden. Wenn Sie da so drauf schauen, bewegt sich da wirklich was auch in der Gesamtgesellschaft durch diese Stimmen, die immer lauter werden?
Zurück zur Struktur. Ich werde Sie immer wieder auf diese Strukturen festnageln. Das Ding ist ja, wir können uns ja in den gegebenen Strukturen, zum Beispiel mit der Wissenschaft habe ich ja schon genannt, wie wir als schwarze Körper aus diesen Strukturen ja rausgedrängt werden. Und da bietet das Internet diesen Raum, das zu tun, auch kreativ zu arbeiten, wie wir es in den gegebenen Strukturen, die nicht für uns geschaffen sind, wo schwarze Menschen überhaupt gar keinen Zugang zu haben, bietet das Internet. Da haben wir erstmal nicht diese Hürde, kommen wir rein, wie kommen wir rein, muss ich mich hier die ganze Zeit an irgendwelchen rassistischen Strukturen abarbeiten, bis ich überhaupt irgendwie zum Arbeiten komme, ja, wie reagiert mein Chef, wie reagieren meine Arbeitskolleginnen, muss ja sowieso immer ständig 200% geben, um gleichwertig betrachtet zu werden. All diese Komponenten fallen im Netz weg. Und dadurch kommt es zu einer natürlich Verschiebung dieser Themen ins Internet, was eine gute Sache ist, weil ganz ehrlich, ich bin es langsam leid, mich auch an diesen Strukturen abzuarbeiten, weil wir im Prinzip seit 20 Jahren dieselben Debatten führen mit dieser Gesellschaft, und es wird nicht gehört. Dafür muss erst ein Mensch sterben, damit wirklich hingehört wird, was wir nicht zum ersten Mal sagen, was wir seit 20 Jahren immer wieder Generation nach Generation nach Generation euch erzählen.
Jetzt haben wir diese Situation, es gibt die Demonstrationen in den USA, Vorbild auch für Demonstrationen in Deutschland. Viele Menschen beschäftigen sich vielleicht auch zum ersten Mal wirklich intensiv mit dem Thema Rassismus, auch wenn sie eben nicht davon betroffen sind, als Objekt von Rassismus, rassifizierte Menschen, sondern als weiße Menschen, die sehr viele Privilegien besitzen. Das bietet die Möglichkeit für einen gesellschaftlichen Wandel. Welche konkreten Dinge müssten sich denn in Deutschland verändern, damit Sie sagen würden, ja, wir haben hier etwas erreicht?
Ich finde, es ist wichtig, mit Expertinnen zu sprechen. Eine Expertin muss nicht jemand sein, die jetzt einen akademischen Abschluss hat, wie in meinem Fall. Es kann auch jemand aus der Community sein, die eben an der Basis arbeitet, an der Straße arbeitet. Es kann jemand sein, die im sozialen Feld arbeitet, psychologische Beratung im Kontext von Rassismus anbietet. Ja. Mir aber wirklich immer missfällt, ist, wenn Anfragen kommen, sei es von weißen Medien, gerade jetzt in dieser Zeit, zu denen sage ich sowieso immer nein, die nur hören wollen, welche Rassismuserfahrung ich mache. Ja? Das hält die Debatte auf einer individuellen Ebene und wir kommen so nicht zu den Strukturen. Und ich glaube, ein bisschen wird diese Debatte so geführt. Wir holen uns dann mal jemand, die uns ein bisschen von den Rassismuserfahrungen erzählen kann, und wir Experten, in Anführungsstrichen, ja, schwieriger Begriff, also die sich wirklich aus unterschiedlichen Perspektiven, die ich gerade genannt habe, mit dieser Thematik beschäftigen, wir werden gar nicht gefragt. Und so kann doch überhaupt gar kein Fundament geschaffen werden, um überhaupt eine vernünftige Debatte zu führen. Das ist das Allererste. Also es ist doch wichtig, einzugestehen, dass nicht jeder Mensch alles weiß über Rassismus. Deswegen machen wir doch die Forschung. Ja, Forschung ist auch wichtig. Die Deutsche Forschungsgesellschaft, die soll doch mal Gelder in die Forschung an schwarze Expertinnen und Expertinnen of Color geben, um zu forschen, um die entsprechenden Ergebnisse zurücktragen zu können in die Gesellschaft. Das ist die zweite Forderung. Ja? Organisationen, die eben wirklich an der Basis arbeiten, direkt mit den Menschen im Alltag, die brauchen gezielt Förderung. Ja? Ich bin so leid, dass irgendwelche weißen Organisationen plötzlich auftauchen, weil sie einen Haufen Geld kriegen und jetzt irgendwie schwarze Menschen retten. Nein, wir haben unsere eigenen Organisationen, die direkt in die Familien reingehen können, eine ganz andere Perspektive mitbringen, eine andere Einfühlsamkeit auch mitbringen, um überhaupt diese Arbeit zu machen. Förder diese Organisationen. Ja? Also diese ständigen Ausreden bin ich leid.
Das war Tacheles, heute mit der Kommunikationswissenschaftlerin und Soziologin Natasha Kelly. Vielen Dank, dass Sie da waren.
Ja, danke auch.